Das Thema für diese Morgenstunde lautet: die Schattenbilder im Alten Testament in Bezug auf die Heiligung. Bevor ich mit diesem Thema anfange, kurz vorweg noch einige andere Gedanken. Viele meinen ja und lehren es auch, dass man beides auf einmal bekommt. Man erlebt die Bekehrung und gleichzeitig wird man mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber wir haben eine ganz klare Bibelstelle von einem Apostel, der hat den Jüngern aus Ephesus eine ganz eindeutige Frage gestellt. Nun meine Frage an euch: wo steht diese eindeutige Frage und wer hat sie gestellt? Eine Frage bezüglich des Heiligen Geistes. Bitte? Ja, richtig. Paulus hat die Frage gestellt und wir finden das im 19. Kapitel. Dort waren die Jünger aus Ephesus. Und Paulus stellt die Frage: habt ihr den Heiligen Geist empfangen, da ihr gläubig wurdet? Eine andere Übersetzung sagt: nachdem ihr gläubig wurdet, habt ihr dann danach den Heiligen Geist empfangen? Und die Antwort lautete: wir haben auch nie gehört, ob ein Heiliger Geist sei. Alleine diese Frage beweist, Paulus hat diese zweite geistliche Erfahrung selbst erlebt. Zweitens, er lehrte diese Erfahrung und ermahnte nach Römer 12, Vers 1, das Volk Gottes doch auch danach zu streben. Römer 12, Vers 1: ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebe zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ein Opfer, das da lebendig ist, das heißt, der Mensch muss Leben aus Gott haben. Er ist wiedergeboren, nicht mehr tot in Sünden. Er lehrte also diese Erfahrung und drittens, er ermutigte die Schwestern und Brüder, sich Gott ganz zu weihen. Und das ist, was wir brauchen in dieser Zeit, diese völlige Weihe, die völlige Hingabe. Und meine Beobachtung ist die: wo man die Heiligung glaubt, lehrt und auslebt, da findet man ernste Kinder Gottes. Heilige findet man da, die nach Gottes Wort leben. Und Gott hat Freude an diejenigen, die den biblischen Standard leben und auch lieben und auch ausleben. Und Gott helfe uns, dass uns das gelingen möge. Nun wollen wir uns auch hier dem Worte Gottes zuwenden. Und wenn nun das Thema auch lautet Schattenbilder im Alten Testament, dann haben wir selbstverständlich auch dafür eine Schriftgrundlage. Lasst uns bitte mal Hebräer Kapitel 8, die Verse 4 und 5 lesen. Da spricht der Schreiber eben davon. Und wer immer den Hebräerbrief geschrieben hat, man nimmt ja an Paulus, der Schreiber, der kannte sich sehr, sehr gut aus nach dem alttestamentlichen Gesetz mit der Stiftshütte und was auch Gott damit sagen wollte. Ich lese mal noch Vers 3 dazu, also Hebräer 8 ab Vers 3. Denn ein jeglicher Hohenpriester wird eingesetzt zu opfern Gaben und Opfer. Darum muss auch dieser etwas haben, das er opfere. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, dieweil da Priester sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern, welche dienen dem Vorbilde und dem Schatten des Himmlischen. Wie die göttliche Antwort zu Mose sprach, da er sollte die Hütte vollenden, also die Stiftshütte: schaue zu, sprach er, dass du machest alles nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt ist. Also der Bau der Stiftshütte sollte genau so und nicht in irgendeiner Weise abweichend durchgeführt werden, wie es Gott vorgab. Und dann spricht er eben von dem Vorbilde nach dem Schatten des Himmlischen. Also hier haben wir Christus, hier haben wir die Erlösung, hier die Heiligung. Und wenn wir das mal so bildlich vor Augen stellen, da scheint die Sonne drauf. Und der Schatten, der ist dahinter, diese Stiftshütte mit ihren Symbolen, mit dem ganzen Aufbau. Und so hat also der Schreiber des Hebräerbriefs viele Schattenbilder gesehen. Das, was Gott schon im Alten Testament bauen ließ, das ist alles ein Hinweis wieder aufs Neue Testament, auf Christus, auf die Erlösung, auf die Wiedergeburt. Und damit wollen wir uns in dieser Stunde beschäftigen. Nun, ich habe drei wesentliche Punkte. Einmal die Stiftshütte und dann habe ich auch noch den Auszug Israels aus Ägypten und je nachdem, wie weit wir kommen, noch die Opferung Isaaks durch seinem Vater Abraham. Also zum ersten Punkt, die Stiftshütte mit den zwei Vorhängen und den zwei Räumen. Die ganze Stiftshütte, sie war ja so wie eingezäunt mit einem hohen Zaun. Man konnte nicht einfach so darüber hinwegschauen, sondern sie war umgeben sozusagen mit einem Sichtschutz. Und da innerhalb dieses Geländes war dann eben die Stiftshütte, vor der Stiftshütte der Vorhof. Und im Vorhof vor der Stiftshütte brachte jetzt der bußfertige Israelit sein Sündopfer. Seine Tauben, wenn er arm war, sein Lamm, wenn er wohlhabender war. Und er legte dann seine Hand auf das zitternde Lamm. Man sagt ja, so ein Lamm empfindet das, wenn das geschlachtet werden soll. Und da, indem er seine Hand drauflegte, war er mit dem Lamm verbunden, das jetzt für ihn sterben sollte. Und bei sich selbst war dann der Gedanke gewesen, was ich zu leiden hätte, das wird auf das Opferlamm gelegt. Bildlich ein Hinweis auf Christus. Und die Stiftshütte selbst hatte zwei Räume und vor jedem Raum war ein Vorhang gewesen. Davon berichtet wird uns im zweiten Buch Mose, in Kapitel 26. Ich lese die Verse 36 und 37. Und sollst ein Tuch machen in die Tür der Hütte, gewirkt von blauen und roten Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand, und sollst dem Tuch fünf Säulen machen von Akazienholz, mit Gold überzogen, mit goldenen Haken, und sollst ihnen fünf eherne Füße gießen. Und das war der Vorhang für den ersten Raum zu der Stiftshütte. Man könnte sagen, die Eingangstür oder der Eingangsvorhang zur Stiftshütte. Und dieser war eben aus den beschriebenen Farben. Der zweite Vorhang wird vorher beschrieben, ab Vers 31 im gleichen Kapitel. Ich überschlage mal die Verse 31 und 32, lese ab Vers 33. Und sollst den Vorhang hängen unter die Haken und die Lade des Zeugnisses innen hinter den Vorhang setzen, dass er euch eine Scheidewand sei zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Also dieser Vorhang war die Trennung zwischen beiden Räumen, eine Scheidewand. Und sollst den Gnadenstuhl tun auf die Lade des Zeugnisses in dem Allerheiligsten, also da, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr hineinging, den Tisch aber setze außen vor den Vorhang und den Leuchter dem Tisch gegenüber. Mittelwärts in der Wohnung, dass der Tisch stehe gegen Mitternacht. Der zweite Vorhang hatte aufgestickte oder wie auch immer aufgebrachte Cherubim dort als Bild gehabt und das war in herrlichen Farben dargestellt wie der erste Teppich, der das Dach bildete. Aber auch dieser Hinweis, diese Cherubim, die dort auf dem Vorhang waren, die wiesen doch schon auf etwas Besseres, auf etwas Herrlicheres hin, was hinter dem zweiten Vorhang war. Und diese Sachen haben ja auch eine symbolische Bedeutung. Beide Vorhänge sind ein Symbol auf Christus. Und jetzt gehen wir wieder in den Hebräerbrief hinein und schlagen das 10. Kapitel auf, Ich lese hier die Verse 19 und 20. Welchen er uns bereitet hat zum neuen und lebendigen Wege durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Also Christus, sein Fleisch, das für uns starb, dieser Leib, der wird als Vorhang bezeichnet. Und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. So sagt Gottes Wort auch hier. Und in Vers 19, Entschuldigung, habe ich vergessen zu lesen. So wir denn nun haben, liebe Brüder, die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu. Also wir sollen mit Freudigkeit diese Heiligung suchen, uns darum bemühen, danach ausstrecken. Christus kam in das Fleisch, dadurch brachte er die Versöhnung mit Gott. Und dieses Sühneopfer ermöglicht uns, ein reines, ein Gott wohlgefälliges, heiliges Leben zu führen. Und dass auch dieser zweite Vorhang von wichtiger Bedeutung ist, in Verbindung mit dem Tod Christi, das zeigt uns Matthäus, indem er von dem Tod Christi schreibt, in Matthäus 27, Vers 51. Da heißt es dann, als Christus jetzt gestorben war, er schrie abermals laut und verschied. Und dann kommt dieser wichtige Satz in Vers 51. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Eben dieser zweite Vorhang, der immer für alle da war, nur für den Hohenpriester war es möglich und erlaubt, da durchzugehen einmal im Jahr. Aber nun auf einmal zerriss der Vorhang und die Sicht war frei bis ins Allerheiligste hinein. Das war eine Wirksamkeit, ein Werk Gottes. Und damit wollte doch Gott zeigen, das Sühnopfer war völlig erfüllt. Und dieses Schattenbild, das tritt jetzt in Natur, in Ereignis. Und nun ist die Erlösung von Sünden möglich. Und jetzt konnte jeder in die Gegenwart Christi treten, in den Ort der völligen Heiligkeit, also ins Allerheiligste hinein. Durch Christus haben wir eben den Zugang zum Vater und ins Allerheiligste. Ich lese uns dazu aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 18, denn durch ihn, durch Christus, haben wir den Zugang, alle beide in einem Geiste, zum Vater. Also alleine durch Christus, nicht durch einen Prediger, nicht durch einen Menschen, auch nicht durch Maria. Zu dem Vater haben wir alleine den Zugang durch Christus. Und nun haben wir ja die zwei Vorhänge, die die beiden Räume trennten. Und wir kommen nun zu den beiden Räumen. Der erste Raum symbolisiert den Zustand eines wiedergeborenen Menschen. Und wie schon gefragt, da sind manche Gedanken oder Meinungen, dass man doch mit der Bekehrung gleich alles empfängt. Und mancher mag fragen, habe ich die Reinigung nicht bei der Erlösung empfangen? Es ist so, in der Erlösung hast du die Vergebung deiner Tatsünden erlangt. Was da betrogen wurde, was da gelogen wurde, was da immer getan wurde, was Sünde ist vor Gott, das bekommt der Mensch vergeben, wenn er Gott um Vergebung bittet. Das ist sozusagen die Reinigung des Lebens, die Reinigung von den Tatsünden, die der Mensch begangen hat. Die begangene Schuld wird vergeben und jemand hat mal gesagt, die Heiligmachung nimmt da ihren Anfang bei der Bekehrung. Aber dann ist da ja noch die angeborene moralische Verderbtheit. Die können wir auch dadurch uns vor Augen stellen, dass alle Nachkommen Adams ja außerhalb des Paradieses geboren wurden, nicht innerhalb des Paradieses in diesem reinen, heiligen Zustand. Und alle, die nachgeboren worden sind, sie haben diese moralische Verderbtheit mit geerbt. Heiligung ist eine Reinigung von dieser verderbten Natur. Denn Gottes Wort spricht auch von einer Reinigung des Herzens. Dazu lese ich Apostelgeschichte 15, die Verse 8 und 9. Wir haben die Verse ja auch schon betrachtet in den vergangenen Zeiten hier. Und Gott, der Herzenskündiger, zeugte über sie und gab ihnen den Heiligen Geist, gleich wie auch uns, und machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen und reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Hier ist also nicht von Vergebung der Schuld und der Sünde geschrieben, sondern es ist eine Reinigung des Herzens durch den Glauben. Ein kurzer Hinweis, die Jünger haben auch Pfingsten erlebt, obwohl sie ja schon vorher mit dem Herrn wandelten. Sie hatten Vergebung der Schuld erlangt, sie waren Kinder Gottes. Und der zweite Raum in der Stiftshütte symbolisiert den Zustand eines völligen Geheiligten. Und hier möchte ich auf die Anordnung jetzt zu sprechen kommen. Die Räume, sie waren nicht nebeneinander, das Allerheiligste und der Heilige Raum, sondern sie waren hintereinander. Und derjenige, der ins Allerheiligste hineingehen wollte, der musste zuerst in die vordere Abteilung rein, in den ersten Raum, und danach konnte er erst den zweiten betreten. Also auch schon alleine diese örtliche Anordnung kann man auch hier schon als Bild nehmen, dass die Heiligung nach der Bekehrung stattfindet. Es sind zwei Schritte. Man musste zuerst in das Heiligste hineingehen und nur von dort kann man in das Allerheiligste weitergehen. Und das ist eigentlich genau das, was Christus schon sagt in Johannes Kapitel 16, die Verse 16 bis 18, Entschuldigung, Johannes 14, die Verse 16 bis 18. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen. Also ein Unerlöster, ein Mensch, der keine Sündenvergebung erlangt hat, kann diese Kraft, den Heiligen Geist, nicht empfangen. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht weisen lassen, ich komme zu euch. Und so hat der Geist Gottes auch die Menschen erfüllt zu Pfingsten, die da Erlösung besaßen. Der Heilige Geist wurde ausgegossen in die Herzen der Jünger. Und weiter spricht hier auch Christus davon im hohen priesterlichen Gebet, dass der Heilige Geist doch die Jünger heiligen sollte. Johannes 17, Vers 17. Und weiter im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, möchte ich uns Vers 23 lesen. Ich sagte ja vorhin schon, Paulus erlehrte die Heiligung und wies auch die Kinder Gottes immer wieder darauf hin, lasst euch heiligen, wie auch die Jünger dort zu Ephesus. Und so ermahnte er ebenso die Gemeinde zu Thessalonich im 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer Geist ganz, samt Seele und Leib, müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Getreu ist er, der euch ruft, der wird's auch tun. Also der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Sie waren ja erlöst, sie waren ja Kinder Gottes. Aber Paulus bat für sie oder wies darauf hin, sucht doch dieses zweite Gnadenwerk, streckt euch danach aus. Im Alten Testament durfte nur der Hohepriester ins Allerheiligste gehen. Jetzt aber, nach dem Tod Christi, darf dort jeder hineingehen. Hebräer Kapitel 10, da lese ich einmal Vers 19, was ich vorhin schon las. Denn so wir denn nun haben, liebe Brüder, die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu. Und dann Vers 22, auch wieder eine Aufforderung: So lasset uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, im völligen Glauben, besprengt in unserem Herzen. Also dieser Ausdruck besprengt, der hat wieder was mit dem Opfer im Alten Testament zu tun. Und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Alles Bilder, Schattenbilder aus dem Opfersystem des Alten Testamentes. So will ich es dabei belassen. Und wir haben gesehen, dass da zwei Räume waren, der heilige Raum und das Allerheiligste. Und den zweiten Raum kann man nur erlangen, wenn man vorher in dem ersten schon drin ist und sich dort befindet. Nun wechseln wir noch zu einem anderen Schattenbild, nämlich der Auszug Israels aus Ägypten. Ägypten, so haben wir ja in dem Lied gesungen, ist ein Schattenbild auf das Leben in der Sünde. Und wir sangen, dass Gott unsere Sünden ins Meer gesenkt hat, wie das ganze Heer Pharaos. Und das wollen wir kurz betrachten. Bruder Stieben hatte ja schon einige Gedanken darüber erwähnt. Deshalb möchte ich da ein bisschen schneller drüber hinwegschauen und nicht zu lange dabei bleiben. Wir lesen das ja im zweiten Buch Mose, Kapitel 14. Gott führte das Volk bis zum Schilfmeer oder am Roten Meer. Beide Namen treten in Erscheinung hier im Alten Testament. Und das Meer teilte sich und Israel ging trockenen Fußes hindurch. So lesen wir in Vers 16. Und die Ägypter, sie folgten. Sie wollten ja das Volk Israel einholen. Und dann lesen wir nachher in Vers 24 und 25, dass Gott das Heer der Ägypter verwirrte. Also die hatten sozusagen nicht mehr klare Gedanken, da kamen mancherlei Gedanken bei ihnen auf. Und als nun die Morgenwache kam, schaute der Herr auf der Ägypter her aus der Feuersäule und Wolke und machte einen Schrecken in ihrem Heer und stieß die Räder von ihren Wagen, stürzte sie mit Ungestüm. Da sprachen die Ägypter: Lasst uns fliehen von Israel, der Herr streitet für sie, wieder die Ägypter. So sehen wir auch unerlöste Menschen. Sie erkennen manchmal klar und deutlich, mit dem Erlösten ist der Herr. Irgendwie streitet der Herr für den Erlösten oder für das Kind Gottes. Er hilft von einem zum anderen. Und dann tritt manchmal die Frage auf, ja, wie kann das sein? Und dann haben wir Gelegenheit zu sagen, ich habe gebetet, ich habe geglaubt, ich habe meine Situation in Gottes Hände gelegt und Gott hat so geholfen. Und ich hatte früher eine Arbeitsstelle in Dortmund bei einer großen Firma und dann habe ich schon manchmal die Frage gestellt bekommen, wie sind Sie denn überhaupt in die Firma reingekommen? Haben Sie da Verwandte? Nein, sage ich, ich habe gebetet. Und Gott hat geholfen, weil das da oft mit Verwandtschaftsbeziehungen möglich war, in diese Firma hineinzukommen. Da hatte ich auch Gelegenheit zu zeugen, dass der Herr für mich stritt, für mich sorgte, die Wege auch für mich plante. Und als nun die Ägypter da so mitten im Meer waren, floss das Wasser wieder zusammen, die Verse 26 bis 28. Mose reckte seinen Stab aus und das Wasser kam wieder zurück, wie es vorher gewesen ist. Und das ist eben so ein Bild von der Erlösung aus der Knechtschaft der Sünde. Und nun war das Volk Israel frei, frei von den Verfolgern, frei, endgültig frei von der Knechtschaft Ägyptens. Das Heer war vertilgt. Nachdem sie dann auch hier durchgezogen waren, folgte eben die Wüstenwanderung, manche Kämpfe. Das Volk Gottes murrte, war oft unzufrieden. Unglauben wird uns erwähnt in der Heiligen Schrift, bis dann Mose auch starb, der Herr ihn sozusagen von dem Volk Israel wegnahm. Und dann wurde ein anderer der Führer des Volkes. Und wer war das? Bist du ein bisschen lauter? Josua. Und was war Josua denn vorher in seiner Funktion gewesen? Ja, der Diener Mose. Und das lehrt uns doch auch viel, auch jungen Menschen, dass auch Gott für junge Menschen eine Zeit des Dienens hat, eine Zeit des Lernens, wo man von den Alten lernt, wo man Anweisungen bekommt, Hinweise, bis Gott einen so weit zubereitet hat, wo auch dann die Geschwister in der Gemeinde sehen, der Bruder, der ist tüchtig, auch hier ein Amt zu übernehmen oder auch dieses oder jenes Amt in der Gemeinde auszuführen. Also manchmal ist ja der Drang im Herzen, so schnell was zu tun und zu machen. Seid ruhig geduldig, schaut mal und liest mal nach, wie lange Josua Diener war des Herrn, viele Jahre, bis er auch in sein Amt hineingesetzt wurde. Gott hat für jeden seine Zeit. Nun war Josua also der Nachfolger Moses und sie lagerten sich am Jordan nach Josua Kapitel 3. Und da gibt dann Gott die Anweisung, sie sollten sich heiligen. Sie sollten sich reinigen. Josua 3, Vers 5. Heiliget euch, denn morgen wird der Herr ein Wunder unter euch tun. Und dieses Heiligen bestand im Waschen, sozusagen die Reinigung von der angeborenen Verderbtheit, von der wir auch schon gehört haben. Dann sollten die Priester die Bundeslade tragen und vor dem Volk hergehen. Und diese Bundeslade war ja immer ein Symbol der göttlichen Gegenwart. Hier ist Gott, hier hat Gott sich auch in der Wolken- und Feuersäule niedergelassen. Hier bezeugte sich der Herr in dieser Stiftshütte und in der Bundeslade oder im Zusammenhang mit der Bundeslade. Und dann sollten die Priester ins Wasser treten, Vers 8. Und du gebiete den Priestern, die die Lade des Bundes tragen, und sprich, wenn ihr kommt vorn ins Wasser des Jordans, so stehet still. Jetzt sollten sie stille stehen und warten. Haben wir auch für das Volk Gottes, für die Jünger eine Bibelstelle, wo auch der Herr Jesus zu ihnen sagte, dass sie warten sollten? Ja, wartet zu Jerusalem, steht stille, wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe, und dort sollt ihr stehen und warten und nicht laufen, und manch einer läuft los, ohne auch wirklich mit der Kraft von oben erfüllt zu sein und ist sich gar nicht bewusst, dass er vielleicht mehr Schaden als Nutzen anrichtet, eben weil der Herr gesagt hat, warte, und er wartet eben nicht und läuft aus eigener Meinung und aus eigener menschlichen Überzeugung los und meint, was Großes bewirken zu können. Also die Priester, sie sollten bis dort auf ihre Stelle hingehen, bis an den Jordan hinein ins Wasser, und sollten dort im Wasser stille stehen. Und Gott erstoppte den Zufluss des Jordans, der Jordan wurde trocken, sodass das Volk Israel auch hier trocken durchziehen konnte, trockenen Fußes in das verheißene Land Kanaan. Und wenn wir auch das priesterliche Warten hier so betrachten, wie fällt das doch manch einem schwer? Ganz einfach, das Warten. Und zu warten, wann Gott sagt, jetzt gehe. Oder auch stille zu stehen, wenn Gott sagt, jetzt steh mal still im Jordan und warte, bis alles soweit ist, bis das Meer trocken ist, bis der Jordan trocken ist, dass du auch hindurchgehen kannst. Hast du es auch schon gelernt? Ganz einfach zu warten. Nun, Gott gebe es, dass wir es lernen, und ich habe es selbst auch schon erfahren im Leben, das ist das Beste. Und wenn Schwierigkeiten sind, dann warte und bitte Gott, er soll weiterführen und soll auch wieder dahin bringen, wo du hingehen möchtest und wohin der Herr dich führen will. In Hebräer Kapitel 4 bezieht sich jetzt abermals dieser Schreiber auf das Volk Israel, eben das, was wir betrachtet haben, der Auszug aus Ägypten und dann auch der Durchzug durch den Jordan. Und dieses Kapitel ist überschrieben, es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes, also den Erlösten. Und hier lese ich die Verse 8 bis 11. Denn wo Josua sie hätte zur Ruhe gebracht, würde er nicht hernach von einem anderen Tage gesagt haben. Darum ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Denn wer zu seiner Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, gleich wie Gott von seinen. Also wenn der Mensch diese Heiligung erlebt hat, erfahren hat in seinem persönlichen Leben, dann haben wir keinen Hinweis mehr in Gottes Wort und auch das Kind Gottes ruht dann. Es hat nichts mehr, wonach es sich weiter ausstrecken kann. Und dann heißt es, und Gott ruht auch von seinen Werken. Er kann an der Seele des Menschen auch nicht mehr vollbringen, also kein drittes Gnadenwerk mehr, wenn ich es mal so bildhaft erläutern darf. Und dann die Aufforderung, so lasset uns nun Fleiß tun, einzukommen zu dieser Ruhe, auf dass nicht jemand fallen, dasselbe Beispiel des Unglaubens. Wir sollen uns also danach ausstrecken, wir sollen fleißig sein, die Heiligung zu suchen und zu dieser geistlichen Ruhe einzugehen, genauso wie Israel ins Land Kanaan einzog. Das ist also auch hier das Bild, das wieder der Apostel Paulus in Hebräer 4 uns vor Augen führt. Und so wollen wir das auch beherzigen. Liest mal auch zu Hause Hebräer 4 durch, so die ersten 11 Verse, und liest sie wiederholt durch. Sie werden euch schon zum Segen werden. Und nun möchte ich noch ein drittes Bild vor Augen stellen, nämlich die Opferung Isaaks. Und darum geht es ja auch. Wenn wir uns dem Herrn völlig ergeben, dann sprechen wir auch davon, dass wir Gott ein völliges Opfer bringen. Das heißt, dass wir uns selbst, unsere Talente, alles, was wir haben und sind, Gott ganz auf den Altar legen und sagen, Gott, tue mit mir, was du willst. Wir haben das schöne Lied, dein Willen, Herr, allein auf Erden will ich tun, in jedem Wort und jeder Tat, bis ich bei dir kann ruhen. Das ist eigentlich so der Gedanke der Heiligung, dieses Lied. Auch das ist sehr segensreich. Und es wäre gut, wenn das jeder von euch auswendig kennen würde. Daraus fließt großer Segen. Und hier geht es eben um die Opferung Isaaks. Und nun wollen wir mal hier den Ruf kurz betrachten. Ich hatte diese Begebenheit auch in einigen Stunden bei uns in Vergangenheit gebracht, gerade die Opferung Isaaks. Gott ruft also Abraham in Vers 1 und auf das Rufen Gottes antwortet Abraham, wann denn? Nach 2 Tagen oder wann hat Abraham Gott geantwortet, als Gott rief? Und das finde ich eigentlich immer so ermutigend, auch so hilfreich für uns. Wenn Gott Mose rief oder Abraham oder andere, die haben nicht gesagt, warte mal Gott, ich melde mich noch, sondern hier heißt es auch von Abraham, hier bin ich, also sofort, gleich Gott, hier bin ich, was willst du? Ich stehe zur Verfügung. Und dann lautet der Befehl Gottes, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn da selbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Also den Sohn, den du lieb hast, das war jetzt nicht der Ismael, das war sein Isaak, sein Sohn, auf den er schon so lange wartete. Und so kam auch hier dieser Ruf an diesen Knecht Gottes Abraham, opfere deinen Sohn. Und Gott betont hier 2 bedeutungsvolle Punkte, eben deinen einzigen Sohn. Auch wieder ein Bild auf Christus. Christus, der eingeborene Sohn Gottes, den Sohn, den Abraham hatte von der Sarah, den sollte er opfern, keinen anderen. Und den Sohn, Und Gott betont das ja auch, den du lieb hast, der dir so am Herzen liegt. Das Liebste gib mir, das erwarte ich von dir. Das ist eben dieser tiefe Sinn der Heiligung, dieses Bild. Und auf diesen Isaak hat er doch schon so lange gewartet und war Gott dankbar, als er ihn hatte. Und nun, ihr lieben jungen Menschen, das ist eine wichtige Frage. Wen liebst du mehr? Da frage dich selbst, was liebe ich am meisten? Jeder hat so seine Vorlieben und seine Gedanken, die er so hat, was er so gerne lieb hat. Nehmen wir mal einen jungen Mann, der hat schon einige Jahre gearbeitet und hat sich ein paar Zehntausende angespart, möchte sich ein besonderes Auto kaufen, so weiß ich, gebrauchten Porsche oder einen schönen BMW. Aber nun kommt die Aufforderung, hier ist was zu opfern, dass jemand in Not, und dann müsste er vielleicht ein paar Tausend mal abgeben. Ist jetzt eine höhere Summe, ja. Aber ich will nur damit zeigen, ist man dann bereit, das Auto nicht zu kaufen, sich dann vielleicht einen kleinen Gebrauchten zu kaufen, anstatt einen großen, teuren. Und dann auch zu sagen, das gebe ich für die Sache Gottes oder die Gemeinde will ein Gemeindehaus vielleicht bauen. Bin ich dann bereit, das, wo lange ich schon so nachschaute, wirklich abzuschreiben und zu sagen, gut, ich lasse das und bin auch bereit, für die Sache Gottes mein Bestes zu tun. Das kann auch in ganz anderen Richtungen als Beispiel genommen werden. Es geht eben um das Liebste, was du hast und was du auch so gerne haben möchtest, bist du es bereit, für den Herrn zu opfern. Und in so manchen Situationen offenbart sich dann, wie es mit der Liebe zum Herrn steht. Sagt man nur so einfach, ja, ich liebe auch den Herrn, ich habe auch den Herrn lieb gewonnen, aber wenn es dann ans Opfern geht, an Selbstverleugnung, daran zurückzutreten, den anderen den Vorrang zu lassen, dann wird es sich wirklich beweisen, ob du geheiligt bist, ob du den Herrn wirklich über alles liebst. Abraham begab sich im Gehorsam auf den Weg. Die Reise dauerte 3 Tage, da hatte er genügend Zeit, noch seine Entscheidung zu ändern oder zu sagen, Gott, also das fällt mir aber doch zu schwer. Isaak, auf den habe ich schon so lange gewartet, ich möchte ihn doch nicht opfern. Auch das war doch eine Absicht Gottes. Da war noch Zeit, seine Entscheidung abzuändern. Und während der Zeit hätte der erste göttliche Eindruck verblassen können. Aber Abraham bewies, dass er dieses Opfer willig bringen wollte. Isaak erkundigt sich unterwegs nach dem Opfertier und ich stelle mir das schon ganz schwierig vor. Ja, wo ist das Opfer? Wir haben Holz und so, aber Vater, wo ist das Opfer? Und der Vater sagt, Gott wird sich noch ein Opfer ersehen, so lesen wir in den Versen 7 und 8. Und Abraham glaubte, dass der Isaak auch vom Tode auferweckt werden könnte. So war der Glaube des Mannes Gottes. Abraham unterbricht sein Vorhaben nicht. Er geht aufs Ganze, völlig entschlossen, dieses Opfer zu bringen, das Gott verlangte. Und bis dahin war Gott der stille Zuschauer. Er wartete auch diese 3 Tage ab und wartete ab, bis auch Abraham den Altar baute, bis er seinen Sohn auf diesen Holzstapel hinauflegte, ihn festband, sein Messer in der Hand hielt und nun ausholte, um zu opfern, wie er immer geopfert hat. Aber jetzt nicht ein Lamm, sondern seinen Sohn. Und gerade in diesem Augenblick, als Gott nun sah, Abraham hält nicht zurück, auch das Liebste nicht. Und in diesem Moment ertönt eben die Stimme, die da ruft, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Auch hier wieder die augenblickliche Antwort, hier bin ich. Dann sprach der Engel, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Bist du auch bereit, alles Gott zu opfern um seinetwillen, so wie auch Gott seinen einzigen Sohn gegeben hat, um unsertwillen, damit wir Erlösung von Sünden erlangen konnten. Das ist doch das, was der Herr von uns erwartet. Gott griff ein im letzten Augenblick, nicht vorher. Abraham war von allem Irdischen los, auch gelöst von seinem Liebsten, von seinem einzigen Sohn. Und innerlich, im Herzen, hatte er das Opfer vollbracht. Das hat Gott gesehen und hat jetzt hier eingegriffen und gesagt, da ist ein Tier, das nimm und das opfere. Darauf konnte ja auch Abraham dann zurückgreifen. Abraham hob die Augen auf und sah einen wieder hinter sich und den nahm er und opferte ihn anstelle seines Sohnes. Und Abraham, er nennt diese Stätte, der Herr siehet, in Vers 14. Und ihr lieben jungen Menschen, der Herr ist es, der auch in eure Herzen sieht. Man kann wohl sagen, ja, ich liebe den Herrn über alles, aber wenn der Herr ein Opfer verlangt, selbst ist es doch manchmal so, wenn die Eltern ein Opfer verlangen, und man möchte ja manchmal noch nicht mal von Opfer sprechen, oder man verlangt ja nur Pflichterfüllung. Und wie ist da manchmal der Unwille zu Hause, Widerspruch, warum immer ich, warum kann nicht die älteste Schwester gehen oder der ältere Bruder, ich bin der Jüngere, warum soll ich gehen? So kommen doch manchmal die Reaktionen zu Hause. Da zeigt es sich dann, bin ich bereit, Opfer zu bringen, auch im Kleinen. Und ich glaube, gerade da können wir sagen, der Herr siehet mich, ob du bereit bist, im Kleinen Opfer zu bringen. Und wenn du nicht bereit bist, solche kleinen Opfer zu bringen, was will der Herr denn von dir Großes erwarten, wenn er noch mehr von dir erwartet? Nein, der Herr in seiner Schule, er lehrt uns immer wieder mit kleinen Schritten Kleines zu vollbringen, um uns später zu gebrauchen, größere Opfer zu bringen. Heiligung ist also ein völliges, fehlerloses Opfer auf dem Altar Gottes. Du kannst Gott nicht ein beflecktes Leben zum Opfer anbieten, ein Leben, wo Sünde ist oder Unaufrichtigkeit, wo man nicht ganz die Wahrheit sagt. Im Alten Testament durften ja nur fehlerlose Tiere geopfert werden. Und mit der Zeit hat das Volk Israel das auch vernachlässigt. Und dann lesen wir im letzten Propheten, meine ich stets in Maleachi, bring doch mal deinem Fürsten ein blindes oder ein lahmes Lamm, wie er damit oder wie er darauf reagieren wird. Aber Gott könnte das bringen. Das Tier ist lahm, das sieht so dürre, so mager aus, das bringe ich jetzt als Opfer, dann bin ich das sowieso los. Solch ein Opfer will Gott nicht. Dein Leben, es muss rein sein, fehlerlos und heilig. Und nur ein sündenfreies, erlöstes Herz kann die Heiligung erleben. Ja, Heiligung ist der Wille Gottes. Ich lese hierzu aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die ersten drei Verse. Weiter, liebe Brüder, bitten wir euch und ermahnen in dem Herrn Jesu, nachdem ihr von uns empfangen habt, wie ihr solltet wandeln und Gott gefallen, dass ihr immer völliger werdet. Denn ihr wisset, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Also die völlige Hingabe an Gott, das ist der Wille Gottes. Und die Begebenheit oder die Opferung des Isaaks, sie zeigen uns doch auch etwas und lehren uns etwas als Schattenbild. Hebräer 11, Vers 19. Abraham dachte, Gott kann auch wohl von den Toten erwecken, daher er auch ihn zum Vorbilde wiederbekam. Also es ist ein Vorbild, auch ein Schattenbild wieder für uns. Abraham bekam seinen Sohn wieder. Und dann lese ich noch aus Römer 8, im 32. Vers. welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott hat seinen Sohn für uns alle dahingegeben. Er will uns durch seinen Sohn, mit seinem Sohn alles schenken. Was er bereit hat, was er nach seinem weisen Erlösungsplan auch erdacht hat. Aber von uns fordert Gott eben dieses Opfer, wenn wir bekehrt und erlöst sind, dass wir uns ihm ganz hingeben. Und der beste Beweis, dass wir Gott fürchten, ist der, dass wir Gott mit dem dienen, was uns das Liebste ist, und auf alles für ihn verzichten können, wenn Gott von uns Verzicht fordert. Bist du dazu bereit? Das ist der vernünftige Gottesdienst, so sagt Gottes Wort. Ich möchte den Satz noch einmal lesen. Der beste Beweis, dass wir Gott fürchten, ist der, dass wir Gott mit dem dienen, was uns das Liebste ist, und auf alles für ihn verzichten können, wenn Gott von uns Verzicht fordert. Das ist die Lehre der Heiligen Schrift. Und ich selbst habe auch schon festgestellt, da wo man die Lehre vernachlässigt, obwohl man sie vielleicht vorher gelehrt oder auch geglaubt hat, da geht es auch geistlich bergab. Da behält man nicht mehr den Stand, den man einmal hatte. Und es geht vielmehr so, wie auch in dem Lied gesungen wird, dass wir singen, sollt selbst ich meine Wege wählen, dann würde ich bald irre gehen, in große Finsternis geraten und nie den Herrn im Himmel sehen. So wollen wir bei dieser Lehre bleiben, bei diesem wichtigen Lehrpunkt. In der vorletzten Posaune in der Juli-Ausgabe stand der eine Satz, eine Gemeinde, die mit dem Heiligen Geist und der Kraft Gottes erfüllt ist, wird die Leute anziehen. Alles andere ist ein Fehlschlag. Also das ist das Wichtigste, dass die Gemeinde, dass junge und alte Menschen mit dem Heiligen Geist angefüllt sind. Und ich kann mich erinnern, ich war 1975, 76 in Kanada und dann standen wir dort in einer Gemeinde an zum Essen. Und ich sprach mit einem alten Bruder und er sagte mir damals so, heute sagt man, ja, die Jugend, die braucht das, die braucht jenes, aber was die Jugend braucht, sie braucht den Heiligen Geist. Glaubst du das auch? Das lehrt die Heilige Schrift. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, dann haben wir alles. Gott wird uns helfen in der Nachfolge. Und deshalb meine Frage, hast du dich Gott schon ganz geweiht? Liegst du als Opfer auf dem Altar? Und wenn du schon zu denen gehörst, die sich Gott ganz geopfert haben, dann bewahre das Opfer, dass nicht die Raubvögel kommen und es rauben, wie wir im 1. Mose 15 lesen. Das ist mein letztes Bibelwort, das ist im 1. Mose 15, die Verse 9 bis 11. Hier brachte Abraham ein Opfer und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm solches alles und zerteilte es mitten voneinander und legte einen Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel fielen auf die Ase, aber Abraham scheuchte sie davon. Die Raubvögel, also da ist der Feind, da ist der Teufel, der will das Opfer, was wir gebracht haben. Er will uns das Heil, er will uns die Erlösung rauben. Wir aber haben darüber zu wachen und haben den Satan wegzuscheuchen. Oder wie Paulus es sagt, zu widerstehen. Und dazu möge Gott uns helfen und Gnade geben, dass wir dem Satan im Glauben fest widerstehen. Und dann werden wir auch in der Kraft des Geistes Gottes ihm dienen und wir werden viel, viel Freude im Herrn haben. Amen.